Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers im Studio. Schönen guten Tag. Heute beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer über das weitere Vorgehen zum Schutz vor der Corona-Pandemie. Darüber berichten wir im Laufe dieser Sendung. Nach dem Verbot der Berliner Großdemonstration gegen Corona-Maßnahmen schauen wir nach Stuttgart zu den Initiatoren der Demo, die angekündigt haben, vor Gericht gegen das Demo-Verbot vorgehen zu wollen. Und wir befassen uns mit den Vor- und Nachteilen von Übernachtungen unter freiem Himmel im Nationalpark Sächsische Schweiz. Das Verbot der für Samstag geplanten Demonstrationen gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie sorgt für viel Wirbel. Gerade eben ist bekannt geworden, dass die Initiatoren der größten Demo in Berlin, die Stuttgarter Initiative Querdenken 711, das Recht auf Versammlungsfreiheit gerichtlich einklagen will. Der Eilantrag ging beim Berliner Verwaltungsgericht ein. Eigentlich sollten Zehntausende Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet in Berlin zusammenkommen, um gegen Maskenpflicht und Einschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte zu demonstrieren. Berlins Innensenator Andreas Geisel hat das Verbot damit begründet, dass eine Großdemo, bei der absehbar viele Menschen keine Masken tragen würden, nicht mit der derzeitigen Infektionslage vereinbar ist. Und außerdem wolle er nicht, dass Berlin eine Bühne biete für Corona-Leugner und Menschen aus dem rechtsextremen Spektrum. Ich habe kurz vor dieser Sendung mit meiner Kollegin Katharina Thoms in Stuttgart sprechen können, dem Sitz von Querdenken 711. Und ich habe sie gefragt, mit welcher Begründung die Organisatoren Widerspruch einlegen wollen.
Sie berufen sich auf das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, also ein sehr, sehr hohes Grundrecht, was hoch gewichtet wird. Und sie haben auch angekündigt, dass sie, selbst wenn das erste Gericht es ablehnen sollte, sie auf jeden Fall durch alle Instanzen notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht gehen wollen.
Tatsächlich hat der Berliner Innensenator diesem Vorwurf, dass dagegen die Versammlungsfreiheit verstoßen werden könnte, ja auch Futter gegeben, mit der Bemerkung, Berlin wolle keine Bühne für Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme sein. Hätte da ein Widerspruch Aufsicht auf Erfolg?
Also ein Widerspruch seitens der Demo-Organisatoren auf jeden Fall, denn Juristen sehen diese Begründung seitens Berlin schon eher schwierig, denn wie gesagt, das Recht auf Versammlungsfreiheit ist ein sehr, sehr hohes Grundrecht und so eine inhaltliche Begründung bringt da eigentlich gar nichts vor Gericht, denn da geht es eben, wie gesagt, um Grundrecht, da ist es völlig egal, wofür man demonstriert oder wogegen man protestiert. Außerdem, wenn wir jetzt mal auf Stuttgart blicken, wo es ja schon sehr viele solche Demonstrationen gegeben hat, da haben wir das eigentlich alles schon mal durchgespielt. Da hat der Organisator Michael Ballweg sich schon durchgeklagt bis zum Bundesverfassungsgericht, schon im April. Da wollte die Stadt auch die Demos verbieten mit dem Hinweis auf die Pandemie. Und da hat aber das Verfassungsgericht gesagt, nein, Versammlungsfreiheit, Demorecht, das steht da oben drüber. Und im Laufe der Wochen damals, wo es ja auch relativ große Demos gab, hat die Stadt dann den Weg gefunden, dass man einfach die Teilnehmendenzahl begrenzt hat. Und dadurch konnten dann auch Abstände besser eingehalten werden. Man konnte alles, auch den Zulauf zu diesen Demoorten besser kontrollieren. Das hat eigentlich recht gut funktioniert und zwischendurch ist ja da auch da ein bisschen so die Luft raus gewesen. Das wäre vielleicht auch ein Weg gewesen für Berlin.
Nun sind die Infektionszahlen aber gestiegen und der Innensenator hat diese Begründung dann noch nachgeschoben. Es geht auch um Infektionsschutz. Angenommen, die Demo bliebe verboten. Wie ernstzunehmend sind denn die Ankündigungen, auch gegen den Widerstand der Polizei zur Not nach Berlin zu fahren und demonstrieren zu wollen?
Die sind sehr ernstzunehmend. Sehr viele sind wild entschlossen zu demonstrieren und in Berlin zu sein. Die Anreise wird auch in den sozialen Netzwerken, in den Chatgruppen weiter ganz klar geplant. Und auch der Organisator Michael Ballweg rückt da nicht davon ab. Man muss dazu sagen, es sind ja auch schon einige vor Ort, weil ja einfach sehr viele auch aus Berlin dort sind. Der bekannte, berühmte vegane Koch Attila Hildmann hat ja schon da zum Sturm aufgerufen. Also da ist auf jeden Fall mit irgendetwas zu rechnen. Auch die AfD klingt sich da ja jetzt ein und hat aufgerufen, da trotzdem zu demonstrieren. Außerdem gibt es einen recht neuen Aufruf noch, der in den sozialen Netzwerken gerade kursiert. Da will man so ein bisschen versuchen, die Berliner Verwaltung lahmzulegen und mindestens 1000 Demos anzumelden, sodass also auf jeden Fall überall in der Stadt irgendwas passieren könnte, theoretisch. Also da muss man schon damit rechnen, dass es nicht unbedingt ruhig bleiben wird am Samstag in Berlin.
Wenn wir noch mal genauer auf die Initiative Querdenken aus Stuttgart blicken, die haben Sie schon länger beobachtet. Wer verbirgt sich denn dahinter?
Das ist eine wirklich sehr, sehr bunte Mischung. Also wenn wir mal auf die Demos selbst gucken, da sind Esoteriker, Waldorf-Fans, da sind Menschen, die auch ja, von den Grünen oder ihrer Regierungspolitik hier ernüchtert sind, aber da sind auch immer wieder und von Anfang an Rechte, Rechtsextreme. Wie gesagt, auch die AfD hat sich immer wieder versucht, darunter zu mischen und mitzumachen und vor allem sehr, sehr viele Menschen, die verschwörerische Erzählungen glauben, ja, und auch einfach den Medien nicht mehr glauben, dass sie einseitig informiert werden. Und wenn wir auf die organisatorische Ebene gucken, dieser Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken 711, ist ein Stuttgarter Unternehmer, der aber auch sehr stark esoterisch geprägt ist und der einfach sich immer weiter radikalisiert. Am Anfang war er noch ein bisschen zurückhaltender. Inzwischen verbreitet er krude Verschwörungen aus den USA, sagt auf der Bühne, die Pandemie gibt's nicht. Und solche Dinge und ist da also auch ganz klar in seiner ja, Anti-Establishment-Haltung, so würde er es wahrscheinlich bezeichnen. Und er hat so eine Art Kernteam um sich geschart. Der Anwalt Ralf Ludwig, der ihn da immer vertritt vor Gericht, der auch schon diese Widerstand 2020-Partei mitgegründet hat. Oder noch ein anderer, der im Netz vor allem durch rassistische und verschwörerische Thesen auffällt. Also das ist wirklich eine sehr, inzwischen sehr radikale Gruppierung.
Es wird immer wieder gesagt, dass rechte und rechtsextreme Gruppierungen diese Bewegung zu unterwandern versuchen, sich davor spannen zu wollen. Wie kritisch wird das denn von Herrn Ballweg und seinen Mitorganisatoren gesehen?
Er sagt, wir grenzen uns doch immer wieder ab. Und das macht er auch. Es wirkt aber eher wie so eine Pflichtübung für die Medien. Er sagt dann immer auf der Bühne, wir sind gegen Linksextremismus, wir sind gegen Rechtsextremismus. Und das wird dann inzwischen schon so runtergeleiert. Und dann sollen immer alle die Hand heben und sagen, ob sie dann nicht der Mitte angehören. Und oh Wunder, das tun sie. Also das ist sozusagen die Pflichtübung. Aber generell ist diese Querdenkergruppierung offen gegenüber allem und allen. Das betonen sie auch immer. Das wird quasi dort gepredigt. Alle sollen kommen. Denn ihr Erfolgsrezept ist auch so ein bisschen, man einigt sich gar nicht darauf, wofür man eigentlich ist, sondern vor allem, wogegen man ist. Und das ist inzwischen fast schon ja, so eine Systemfrage. Und da geht es dann auch irgendwie einher, dass die Regenbogenfahne neben der Reichskriegsflagge damit läuft.
Eine Gerichtsbeschwerde gegen das Corona-Demo-Verbot in Berlin ist eingelegt. Aus Stuttgart war das meine Kollegin Katharina Thoms. Ein einheitliches Bußgeld soll eingeführt werden, wenn jemand seinen Mund-Nasen-Schutz nicht oder nicht richtig trägt. Unter anderem darauf haben sich bisher Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer geeinigt. Zurzeit läuft eine Videokonferenz von Bund und Ländern, auf der über weitere Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen zum Schutz vor der Corona-Pandemie beraten wird. Die Kanzlerin, das ist kein Geheimnis, wünscht sich ein einheitlicheres Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie angesichts gestiegener Infektionszahlen. Doch es gibt Stimmen, die sagen, nein, wollen wir nicht. Bei uns im Bundesland haben wir wenig Infizierte und genau dazu ist ja der Föderalismus da, dass wir nicht alles über einen Kamm scheren. Tobias Krone ist unser Korrespondent für Bayern, das zurzeit den Vorsitz über die Ministerpräsidentenkonferenz hat. Herr Krone, heute Mittag also kam die erste Meldung aus der Konferenz mit der einheitlichen Maskenpflicht. Bisher hat es da ja sehr unterschiedliche Bußgeldhöhen und Regelungen gegeben. Was soll denn die neue Regelung jetzt genau bewirken?
Ja, diese Vereinheitlichung der Maskenpflicht, Bußgelder, die dürfte natürlich vor allem BahnmitarbeiterInnen oder auch regelmäßige Menschen, die pendeln zwischen Bundesländern, zum Beispiel auch Geschäftsreisende, freuen. Also alle diejenigen, die täglich mit diesen ja ganz unterschiedlichen Regelungen leben müssen oder die diese Regeln auch durchsetzen müssen. Nur zum Beispiel ein Beispiel. Wenn Sie jetzt von Brandenburg nach Berlin pendeln mit dem Zug, dann gab es bisher in Brandenburg kein Bußgeld für Maske vergessen oder Maske falsch aufsetzen. In Berlin aber konnte man jetzt schon bis zu 500 Euro Strafe aufgebrummt bekommen. Und jetzt ist klar, überall droht jetzt eine Geldstrafe von mindestens 50 Euro für alle, die keine Maske in der Bahn oder im Geschäft aufhaben. Experten begrüßen diese Maskenpflicht ja schon länger. Sie sagen, sie bewirkt etwas. Ein Problem aber bleibt, nur die Strafuntergrenze ist jetzt einheitlich. Das restriktive Bayern zum Beispiel darf weiterhin 5-mal so viel verlangen wie jetzt diese Mindeststrafe, also in Bayern 250 Euro. Und gerade auch liest man bei Reuters, der Agentur, dass Sachsen-Anhalt offenbar da auch nicht mitmachen will. Also es bleibt schwierig.
Dann haben wir allerdings noch die Meldung, jetzt auch in unseren Nachrichten, dass es kostenlose Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer bald nicht mehr geben soll. Warum das?
Also präziser gesagt, kostenlose Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten, die sollen tatsächlich auslaufen zum 15. September. Also dann ist da auch in Bayern sind dann zum Beispiel die Sommerferien wirklich absolut beendet. Grund ist, man will die Laborkapazitäten schonen und für die Tests von Menschen bereithalten, die in Pflege und Medizin arbeiten und die sich ja auch häufiger testen lassen. Schon am Montag klagten die Labore über eine Kapazitätsüberlastung. Also da ist was dran. Hier muss sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der ja wirklich stark sich dafür eingesetzt hat, dass diese Tests bleiben, hier musste er sich der Mehrheit der Landesgesundheitsminister beugen. Die wollten eben Testkapazitäten sparen.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte sich schon vor den Bund-Länder-Gesprächen auch für eine Vereinheitlichung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen, ganz ähnlich wie Merkel. Ist denn eine weitere Vereinheitlichung der Regelungen absehbar?
Also es dürfte schwierig sein, man merkt das ja gerade. Eigentlich war geplant um 13 Uhr oder eigentlich schon um 12.45 Uhr, also vor gut 1,5 Stunden, sollte eine erste Pressekonferenz stattfinden mit Angela Merkel und Markus Söder und El Cencer, dem Hamburger Oberbürgermeister. Aber die ist bis jetzt noch nicht zustande gekommen. Das heißt, es wird wohl heftig gerade da drin gestritten. Die Fronten sind sozusagen verhärtet. Gerade beim Thema Familienfeiern ist es besonders schwierig. Da liegen die Positionen weit auseinander. Bayern und auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wollen einheitliche Regelungen beim Thema Familienfeiern. Merkel will sogar eine klare Obergrenze von 25 Menschen auf Privatfeiern in privaten Räumen. Und gerade die Ostländer wie Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen, die wollen das nicht. Die wollen das selbst bestimmen. Ihr Argument ist natürlich auch, wiegt nicht gerade leicht. Dort gibt es einfach sehr wenige Infektionen. Ebenfalls schwierig dürfte die Frage sein, ob man bundesweit Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verbietet. Also Konzerte, Sportevents mit Publikum und Ähnliches.
Dankeschön. Tobias Krone war das über die Bund-Länder-Gespräche, über die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Noch sind nicht in allen Bundesländern die Sommerferien vorbei. In Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen ist noch Ferienzeit. Und wir haben schon öfter darüber berichtet, dass in Zeiten von Corona Urlaubsziele in Deutschland und Urlaubsziele ohne größere Menschenansammlungen im Trend liegen. In der sächsischen Schweiz zum Beispiel gibt es Angebote zum Übernachten in freier Natur, auch Bofen genannt. Allerdings hat dieses Angebot auch seine Schattenseiten für die Natur, wie Bastian Brandau berichtet.
Ja, das Einschlafen ist Aufwachen. Die Sonne scheint morgens in die Bofe rein. Man schläft nicht in so einem stickigen Plastikzelt auf jeden Fall. Das ist sehr schön.
Aus der Bofe, einer Art halb geöffneten natürlichen Felshöhle, blickt Konrad Kluge durch die Baumwipfel auf die schroffen Gipfel des Elbsandsteingebirges. Es ist kurz nach 18 Uhr. Isomatten, Schlafsäcke und Kartenspiel sind auf dem sandigen Boden ausgebreitet. Schon als Kind hat Konrad in der Sächsischen Schweiz mit seinen Eltern im Freien übernachtet. Jetzt hat er zwei Freundinnen überzeugt, mitzukommen.
Ich habe gemeint, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Bofe eventuell schon belegt ist, sodass, wenn es sehr trocken ist, dann eine Waldbrandwarnstufe herrscht und man dann sozusagen nicht bofen darf, dass man kein Feuer machen darf. Ich dachte, Campingkocher geht. Haben wir jetzt aber nicht mit, für eine Nacht lohnt sich das nicht.
Bofen ist im Nationalpark Sächsische Schweiz erlaubt, unterliegt aber klaren Regeln. Kein Feuer zu machen ist wohl die wichtigste. Außerdem darf man nur an einer von 58 ausgewiesenen Stellen schlafen, gekennzeichnet durch ein kleines grünes Schild und nicht irgendwo anders. Kontrolliert wird das von Mitarbeitenden des Nationalparks bei Rundgängen abends und morgens. Wie Hans-Peter Meyer, er erklärt mir bei einem abendlichen Rundgang, dass die Tradition des Bofens aus den Frühzeiten des Klettersports im 19. Jahrhundert kommt.
Mit der Entwicklung des Internets ist die alte Vereinbarung sozusagen, man redet nicht groß drüber, weder die Bergsportverbände noch wir, ist damit obsolet geworden. Dank der Navigations-Apps kann also jedermann sich heute zu Bofen navigieren lassen und dorthin laufen und eben die Natur genießen. Allerdings ohne, dass er sich dann mit den Regeln vertraut macht. Man darf bitte wirklich kein Feuer machen. Man darf inzwischen auch keine Kocher mehr benutzen, weil da auch schon so viel passiert ist.
Abgestorbene Bäume und der staubige Boden weisen darauf hin, der Klimawandel sorgt hier für einen trockenen Sommer nach dem nächsten. Regelmäßig müssen die Ortsfeuerwehren ausrücken, weil bofende Brände verursachen. Außerdem hinterlassen einige der Übernachtenden Müll und alle ihre menschlichen Ausscheidungen. Aus Sicht der Tiere wiederum sind viele Menschen nachts im Wald zusätzlicher Stress. Problematisch vor allem für seltene Tiere wie Uhu, Schwarzstorch oder den Wanderfalken, der erst seit kurzem wieder im Elbsandsteingebirge heimisch ist.
Da haben wir zum Beispiel einen Vergleich mit der böhmischen Schweiz. Die identischen Naturraumverhältnisse, die identischen klimatischen Verhältnisse und auch das identische Nahrungsangebot. Bei uns sind die Anzahl der Vögel zurückgegangen und in der böhmischen Schweiz blieben sie gleich. In der böhmischen Schweiz darf man im Nationalpark nicht bofen.
Bei Feuerwehren und in den Gemeinden der Region gibt es Stimmen dafür, das Bofen generell zu verbieten. Denn auch finanziell bringen die Bofenden der Region kaum etwas.
Wir kommen nicht aus der Gegend, wir kommen aus München. Das heißt, das ist ganz neu.
Es geht bergauf, die Sicht wird freier. Einige hundert Meter von der ersten Bofe entfernt hat sich eine vierköpfige Familie für die Nacht eingerichtet. Weil in der eigentlichen Bofe Erdwespen waren, haben sie sich daneben gelegt. Bofen mit Kindern selbst im Grundschulalter scheint kein Problem zu sein.
Das ist ein Abenteuer, draußen schlafen. Also das war auch der Grund, warum die heute halbwegs freiwillig mit zum Wandern gegangen sind.
Im Jahr 2017 haben die Ranger 21.000 Übernachtungen in den Bofen gezählt. Wenn man das umrechnet, übernachten also im Sommer manchmal mehrere hundert Menschen pro Nacht im Wald. Die Corona-Pandemie sorgt zusätzlich dafür, dass deutsche Reiseziele wie das Elbsandsteingebirge immer beliebter werden. Auch an diesem Tag sind Wanderwege voll, Straßenränder zugeparkt.
Also wenn wir hier über neue Lösungen nachdenken, dann müssen wir erstmal die kommunalen Belange berücksichtigen, die also auf jeden Fall einen Schutz vor diesen unkontrollierbaren Waldbränden brauchen, dass hier im Wald nicht mehr gefeuert werden darf. Dann muss die künftige Lösung enthalten, dass sich hier wieder Tiere ansiedeln können und sicher ihre Jungen hier großbringen können. Das heißt, in der Brut- und Setzzeit muss definitiv Ruhe sein hier. Und wenn dann Bofen möglich ist, dann dürfen das nicht zu viele Menschen werden.
Über das Bofen im Nationalpark Sächsische Schweiz berichtete Bastian Brandau. Und das war's von Deutschland heute. Gleich kommen die Nachrichten und dann macht Armin Himmelrath mit Campus und Karriere weiter. Und da geht es unter anderem um Matheunterricht im Radio, und zwar an der Nordseeküste in Wilhelmshaven. Mein Name ist Ute Reckers. Ich sag danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Nachmittag.